NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Im VW-Dieselskandal gibt es eine neue juristische Runde, und zwar eine weitere Anklage gegen Ex-Konzernchef Winterkorn. Die Urheberrechtsreform der EU ist beschlossen, und zwar mit der Stimme Deutschlands. Dazu auch unser Kommentar. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, ob Menschen mit Betreuung an der Europawahl teilnehmen dürfen. Und die Debatte um eine Masernimpfpflicht geht weiter. Und schließlich, Finnland hat eine neue sozialdemokratische Regierung gewählt. Der Dieselskandal holt den ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn also mehr und mehr ein. Er hat bereits eine Anklage in den USA am Hals von der Börsenaufsicht, weil er Investoren betrogen haben soll. Jetzt kommen juristische Schritte in Deutschland dazu. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage erhoben, allerdings nicht nur gegen Winterkorn, sondern auch gegen 4 weitere Beschuldigte. Aus Hannover, Birte Ohlich.
Die Staatsanwaltschaft legt den 5 Angeklagten insbesondere Betrug, Untreue sowie Steuerhinterziehung zur Last. Die Manager sollen Behörden, Autohändler sowie Käufer von Dieselfahrzeugen bewusst getäuscht haben, weil sie davon wussten, dass 2 Modelle von Dieselmotoren mit einer illegalen Software ausgestattet worden waren. Besonders im Fokus der Anklage der damalige Konzernchef Martin Winterkorn. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Betrug in besonders schwerem Fall, Untreue sowie einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vor. Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe.
Weil er es seit dem 25.05.2014 als Garant unterlassen habe, nach Kenntnis der rechtswidrigen Manipulationen an Dieselmotoren, diese gegenüber den Kunden und den zuständigen Behörden in Europa und den USA offenzulegen und den weiteren Einbau dieser sogenannten Abschalteinrichtungen zu untersagen.
Infolgedessen seien in Deutschland und den USA deutlich höhere Geldbußen gegen den VW-Konzern verhängt worden. Bislang hat Volkswagen allein in den USA 29 Milliarden Euro an Strafen und Entschädigungen zahlen müssen. Die weltweiten Abgasnormen verbieten es ausdrücklich, sogenannte Abschalteinrichtungen zu verwenden, die es ermöglichen, das Auto im Testbetrieb deutlich schadstoffärmer aussehen zu lassen als im Realbetrieb auf der Straße. Doch genau so eine Einrichtung habe Volkswagen jahrelang verwendet.
Zu diesem Zweck sind die entsprechenden Dieselfahrzeuge offensiv und wahrheitswidrig als besonders schadstoffarm und umweltfreundlich beworben worden. In Deutschland, Europa und den USA wurden in den Folgejahren insgesamt 9.058.621 in Wahrheit nicht zulassungsfähige Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat und Skoda in den Verkehr gebracht und verbotswidrig zum Straßenverkehr zugelassen.
Die Manager hätten die Verkaufszahlen möglichst hochhalten wollen, um damit den Gewinn zu steigern, den des Konzerns, aber auch den eigenen. Denn abhängig vom Erfolg des Unternehmens seien auch die Boni gewesen, die den Managern ausgezahlt wurden. Im Tatzeitraum zwischen 2006 bis 2015 sollen das bis zu 11 Millionen Euro gewesen sein. Für viele Volkswagen-Mitarbeiter in Braunschweig kam die heutige Nachricht der Staatsanwaltschaft nicht überraschend.
Endlich mal, dass der an eine Kandare gezogen wird. Die zahlen wieder Gelder, weil sie Millionen haben, und dann gehen sie doch nicht in den Knast.
Wenn er schuldig ist, soll er seine gerechte Strafe kriegen.
Das ist alles so undurchsichtig.
Das Landgericht Braunschweig muss jetzt die knapp 700 Seiten lange Anklageschrift prüfen und entscheiden, ob sie die Anklage zulässt. Sollte es zu einem Prozess kommen, in dem Martin Winterkorn und die weiteren Beschuldigten verurteilt werden, droht ihnen bis zu 10 Jahre Haft.
So viele Demonstrationen hat es dagegen gegeben, in so vielen Städten immer wieder. Aber genützt hat es nichts. Die umstrittene Urheberrechtsreform der Europäischen Union ist beschlossen. Das Europaparlament hatte bereits zugestimmt. Nun mussten die Mitgliedsländer sich noch entscheiden. Und von denen hat eine Mehrheit dafür votiert. Darunter auch die Bundesregierung. Aus Brüssel, Samuel Jakisch.
6-mal Nein, 19-mal Ja. Beim Treffen des Rates der Europäischen Union in Luxemburg hebt auch die deutsche EU-Botschafterin ihre Hand für die EU-Richtlinie zum Urheberrecht und ebnet den Weg für die viel kritisierte Reform, allen Bedenken zum Trotz.
Die deutsche Bundesregierung stimmt dem Richtlinienvorschlag über das Urheberrecht in der Fassung des Trilog-Kompromisses vom 13. Februar 2019 zu.
Bis zuletzt hat die deutsche Regierung mit sich selbst über die Richtlinie gestritten, vor allem über Artikel 13, der nach neuer Zählweise nun die Nummer 17 trägt. Der Absatz verpflichtet große Online-Plattformen wie Facebook oder YouTube dazu, Urheberrechtsverstöße ihrer Nutzer aktiv zu verhindern. Kritiker fürchten eine Einschränkung der Vielfalt im Netz, weil die neue Haftungsregel nicht nur Tech-Konzerne wie Google und Facebook treffen könnte, sondern auch kleinere Webseiten, Bildungsangebote oder die Wikipedia. Diese Bedenken versucht die Bundesregierung mit einer Protokollerklärung auszuräumen, die Deutschlands stellvertretende EU-Botschafterin Susanne Zech-Konduros bei der Abstimmung in Straßburg vorträgt.
Zugleich werden wir klarstellen, dass Dienste wie Wikipedia, Hochschulrepositorien, Blogs und Foren, Messenger-Dienste wie WhatsApp, Verkaufsportale oder Cloud-Dienste nicht zu Plattformen im Sinne des Artikel 17 gehören.
Rechtlich bindend ist eine solche Erklärung nicht. Eher eine Erläuterung des eigenen Abstimmungsverhaltens, ein diplomatisches Ja-Aber. Ohne die deutsche Zustimmung hätte die Reform als Ganzes auf der Kippe gestanden. Auch der große, weitgehend befürwortete Rest der Richtlinie, etwa zur wissenschaftlichen Nutzung urheberrechtlich geschützten Materials. Den ungeliebten Teil der Reform verspricht Deutschland zu entschärfen. Automatische Filtersysteme zum Beispiel, die ins Netz hochgeladene Inhalte vor ihrer Veröffentlichung prüfen und gegebenenfalls aussortieren, die solle es nicht geben. Diese sogenannten Upload-Filter lehnt die Bundesregierung bereits in ihrem Koalitionsvertrag als unverhältnismäßig ab.
Allerdings wird das nicht viel bringen, wenn nur Deutschland das macht,
wendet Julia Reda ein. Die Piratin der Europafraktion der Grünen kämpft gegen die Upload-Filter. Die deutsche Protokollnotiz allein räume ihre Befürchtungen nicht aus.
Denn diese Plattformen operieren natürlich grenzübergreifend und wenn das Nachbarland sagt, auch Diskussionsforen müssen Upload-Filter einsetzen, dann wird das den Unternehmen nicht viel bringen, wenn sie das in Deutschland nicht tun müssen.
In der Erklärung aus dem Justizministerium von Katharina Barley verspricht Deutschland außerdem ein weiteres, weitgehend geteiltes Kernziel der Reform nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich mehr Geld für die Urheber von Musik, Fotos und Texten im Netz, also für Autoren, Filmemacher, Musiker.
Aus Brüssel war das Samuel Jakisch. Die Bundesregierung hat in Sachen Urheberrecht einen Zickzackkurs gefahren, hat die Reform in Brüssel erst abgenickt, ist dann zurückgerudert und bis zum Schluss war unklar, ob Deutschland im EU-Rat überhaupt zustimmt. Nun also das Ja und es heißt, die Regierungskoalition habe sich erst kurz vorher darauf einigen können. Marcel Heberlein kommentiert.
Erinnern Sie sich noch an den Moment, als eine lose Absichtserklärung die Welt verändert hat? Nein? Ich auch nicht. Die Bundesregierung hat der murksigen EU-Urheberrechtsreform zugestimmt. Im Ministerrat hatte Deutschland die entscheidende Stimme. Das neue Urheberrecht kommt. Und damit die Upload-Filter. Obwohl die Regierung mal das Gegenteil versprochen hatte. Deutschland hätte Upload-Filter verhindern können. Und hat es nicht getan. Das ist entscheidend. Mit ihrer Zusatzerklärung versucht die Regierung vor allem vom eigenen Wortbruch abzulenken. Und junge Wählerinnen und Wähler vor der Europawahl zu beruhigen. Upload-Filter, ach Kids, macht euch mal keine Sorgen. Wo wir können, da verhindern wir die. Was von diesen hehren Absichten in 2 Jahren noch übrig bleibt, wird sich zeigen. Bis dahin muss Deutschland die Richtlinie umsetzen. Ja, Deutschland hat dabei einen kleinen Spielraum. Aber wie weit geht der? Die Grundzüge der Reform müssen in allen Staaten der EU gleich umgesetzt werden. Das ist ja der Sinn einer Richtlinie. Immerhin macht sich die Regierung ein bisschen ehrlich. Denn in der Erklärung steht: Ziel soll es sein, Upload-Filter weitgehend unnötig zu machen. Soll heißen, ganz verhindern kann man sie nicht. Dass es so weit gekommen ist, liegt allein an der Tatsache, dass das Thema weder der Union noch der SPD wirklich wichtig war. Für die Frage, in welche Gehaltsgruppe der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes eingruppiert wird, ob er 2.500 Euro mehr oder weniger kriegt, dafür ging die SPD aufs Ganze. Drohte sogar mit dem Bruch der Koalition. Die Angst einer halben Generation, ihre Art von Internet zu verlieren, war ihr offensichtlich nicht so viel wert. Die Regierung hätte sich frühzeitig dafür einsetzen müssen, die Richtlinie aufzuspalten. Das, was jetzt Artikel 17 heißt, was sehr wahrscheinlich zu Upload-Filtern führen wird, der murksige Teil also, den hätte man trennen müssen vom sinnvolleren Rest. So aber blieb für alle nur friss oder stirb. Und die Regierung hat gefressen. Jetzt kann es nur darum gehen, die nervigsten Auswirkungen der Richtlinie zu verhindern. Die Regierung will klarmachen, dass die neuen Regeln nur für die größten Plattformen gelten. YouTube, Facebook und so weiter. Das ergibt Sinn. Was sie vielleicht sonst noch drehen kann, muss sie rechtlich prüfen. Aber am Ende bleibt, die Bundesregierung begrenzt damit nur einen Schaden, den sie selbst mit verursacht hat.
Die Bundesregierung und das Gezerre um die Urheberrechtsreform. Marcel Heberlein kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Bundestag hat im März das Wahlrecht geändert. Er hat es nämlich Menschen zugesprochen, die eine gerichtlich bestellte Vollbetreuung haben. Das sind zum Beispiel Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder mit einer geistigen Beeinträchtigung. Heute musste sich das Bundesverfassungsgericht damit befassen, mit dieser Wahlrechtsänderung. Warum? Das habe ich vor der Sendung unseren Korrespondenten in Karlsruhe gefragt, Bernd Wolf.
Na, weil das Gesetz, das den Behinderten das inklusive Wahlrecht zuspricht, erst am 1. Juli gilt. Und das haben wir noch nicht bei den Europawahlen am 26. Mai. Das ist also noch nicht in Kraft. Damit nicht genug. Geändert wurde auch nur das Bundeswahlgesetz. Also bei den nächsten Bundestagswahlen, da dürfen Behinderte mitwählen. Was wir jetzt haben, ist eine Europawahl. Und das entsprechende Europawahlgesetz, das wurde noch gar nicht geändert. Das müsste also jetzt noch schnell passieren. Und weil die Oppositionsfraktionen, Grüne, Linke, FDP, das nicht akzeptieren wollten, dass der Gesetzgeber da aus ihrer Sicht gepennt hat, sind sie zum Verfassungsgericht gelatscht und wollen mit einer einstweiligen Anordnung eben haben, dass die Behinderten schon bei der Europawahl mitwählen dürfen.
Die Wahl ist am 26. Mai, die Europawahl. Ist das denn überhaupt alles noch zu leisten, wenn man jetzt quasi mehr Menschen in die Wählerverzeichnisse eintragen muss?
Das ist die Frage, die hier lange diskutiert wurde. Da haben die Richter auch entsprechende Fachleute gefragt aus den Wahlämtern, die Landes- und Bundeswahlleiter aus den Ministerien. Und so die ganz verhaltene Antwort war von den Beamten, ja, wenn es sein muss, dann schaffen wir das. Wird zwar schwierig, wird viel Arbeit, die Fehleranfälligkeit steigt auch. Also da können nachher im Endergebnis auch ein paar Fehler drinstecken, weil es eben so ein bisschen gehuddelt wurde. Aber wenn es sein muss, kriegen wir das hin.
Welche Gründe gibt es sonst noch, dass die Verfassungsrichter in die eine oder andere Richtung entscheiden könnten? Welche Kriterien haben die noch dafür?
Na, es geht um die grundsätzlichen rechtsstaatlichen Kriterien, also Allgemeinheit der Wahl, Chancengleichheit, das Verbot der Diskriminierung Behinderter. Das wurde jetzt allerdings gar nicht mehr so intensiv diskutiert. Das kam ja in dem Beschluss des Verfassungsgerichts im Januar schon raus. Was heute wirklich das Wichtigste war, wie kriegen wir das wahlrechtstechnisch hin? Eben das, die Infrastruktur, was Sie eben angesprochen haben. Aber dann, es gibt auch, sagen wir, eine Gefahr von hinten. Die Venedig-Kommission der EU, die hat mal den Grundsatz statuiert, wir sollten das Wahlrecht nicht mehr ändern, wenn es bis zur Wahl weniger als ein Jahr ist, weil dann einfach zu viel Dinge passieren und eingefädelt werden können, die die Wahlsicherheit beeinträchtigt. Und das ist ein Satz, der ist nicht aus der Luft gegriffen, da steckt schon viel dahinter. Im Moment deutet sich vielleicht eine Lösung an, die weniger wie ein Gerichtsurteil klingt, sondern fast wie eine Koalitionsvereinbarung oder ein Tarifvertragabschluss mitten in der Nacht. Es könnte nämlich sein, dass das Gericht sagt, wenn ihr, Bundesregierung, versprecht, dass ihr ein ordentliches Gesetz für Europa auf den Weg bringt und wenn ihr jetzt einmal schluckt, dass die Behinderten, die sich zur Europawahl melden, bei euch bei den Wahlämtern anmelden, um unbedingt mitwählen zu wollen, wenn ihr denen die Möglichkeit gebt, mitzuwählen, dann werden wir die Anträge von Grünen, Linken und FDP abschmettern, bis auf diese eine kleine Ausnahme. Das wäre dann so eine Kompromisslösung. Das wäre rechtlich und politisch sehr, sehr interessant.
Das wäre sowas wie der salomonische Eilbeschluss.
Ganz genau.
Bernd Wolf war das aus Karlsruhe. Und just in diesem Moment gibt es die Eilmeldung auch aus Karlsruhe, dass Menschen mit Betreuung an den Europawahlen teilnehmen dürfen. Zum nächsten Thema. Die Masern grassieren mal mehr, mal weniger, aber viele Politiker würden die Krankheit gerne komplett ausrotten. Und darum wird seit geraumer Zeit über eine Pflicht zur Masernimpfung diskutiert. Gesundheitsminister Jens Spahn ist dafür, Familienministerin Franziska Giffey und SPD-Chefin Andrea Nahles auch. Frage an unsere Korrespondentin in Berlin, Vera Wolfskämpf. Wird also die Impfpflicht bald kommen?
Das ist zumindest gar nicht unwahrscheinlich, weil ja nun der Bundesgesundheitsminister an einem Vorschlag arbeitet. Jens Spahn will dabei nicht jetzt alle Bürger verpflichten, sich zu impfen, sondern vor allem geht es um Kinder, damit eben in Kindergärten und an Schulen da ein besonderer Schutz besteht. Und die Frage ist auch, ob vielleicht bei einer öffentlichen Gesundheitsversorgung, also medizinisches Personal, geimpft sein muss. Zustimmung gibt es da von vielen Gesundheitspolitikern aus Union und SPD. Beschlossen hatten eine Impfpflicht auch CDU und FDP bei den Parteitagen. Allerdings gibt es auch einzelne Kritiker, zum Beispiel den CSU-Chef Söder, der wirbt für freiwillige Impfungen. Er sieht das skeptisch, dass es derzeit eine Veranlassung gibt, wirklich so eine generelle Impfpflicht einzuführen, denn die Impfquote sei doch noch ausreichend. Und genauso äußert sich auch Karin Mark, das ist die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion.
Was spricht denn eigentlich inhaltlich gegen eine Impfpflicht?
Ja, was da mitschwingt, ist natürlich einerseits so eine gewisse Bevormundung bei einer Impfpflicht, aber das hat auch verfassungsrechtliche Probleme. Also es wäre ein Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, eine solche Impfpflicht einzuführen, und wenn es jetzt um Kinder geht, auch ein Eingriff in das elterliche Erziehungsrecht. Darauf hatte schon vor 2 Jahren der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hingewiesen und erklärt, es müsse dann eben verhältnismäßig sein. Also man könne so eine Impfpflicht schon durchsetzen, aber das muss dann eben im Ausgleich damit stehen, dass dann wirklich die Gesellschaft auch besonders geschützt ist. Das ist einmal das, was die Verfassung angeht. Und dann gibt es noch so technische Fragen, denn solche Impfungen finden ja in mehreren Schritten statt bei den Masern. Da gibt es eine erste und eine zweite Impfung. Erst dann ist das wirksam. Das heißt, wie viel schreibt man davor in einer solchen Impfpflicht? Auch welchen Impfstoff zum Beispiel? Und die dritte Frage ist, es gibt ja einen gesetzlichen Anspruch auf eine Kinderbetreuung und es gibt auch eine Schulpflicht. Das heißt, wenn Kinder dann nicht geimpft sind, kann man sie ja schlecht von der Schule und dem Kindergarten tatsächlich komplett ausschließen. Und das muss eben alles noch geklärt werden.
Nun hat ja Brandenburg schon so eine Art Masernimpfpflicht für Kindergartenkinder eingeführt. Also das heißt, ungeimpft dürfen die nicht in die Kita. Können die Länder das nicht einfach jedes für sich entscheiden?
Also der Brandenburger Landtag hat da eben die Regierung jetzt aufgefordert, das einzuführen, dass man in den Kindergarten nur kommt, wenn das Kind auch wirklich geimpft ist. Natürlich könnte das jedes Bundesland für sich regeln, hätte dann aber den Nachteil, dass es überhaupt in Deutschland nicht einheitlich geregelt ist. Also spätestens bei einem Umzug könnte das ein Problem darstellen. Und so betonen auch viele Bundesländer, dass sie da auf die Regelungen des Bundes warten wollen. Berlin zum Beispiel, Sachsen-Anhalt, auch Sachsen. Und es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zur Impfpflicht. Auch zwischen den Ländern, während eben Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern dafür sind, sind eben zum Beispiel Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen sehr kritisch und sagen, vielleicht braucht es eher eine bessere Aufklärung, denn es gibt doch schon eine ganz gute Impfquote und die Situation dürfe sich natürlich nicht verschlechtern, aber es müsse eben vielleicht eher was im Bereich der freiwilligen Impfungen getan werden.
Vera Wolfskämpf war das aus Berlin zur Debatte um eine Impfpflicht für Masern. Der Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und den USA hat eine Weile lang nicht mehr so hohe Wellen geschlagen öffentlich, aber beigelegt ist er keineswegs. Das liegt auch daran, dass die EU-Staaten wochenlang über einen gemeinsamen Kurs gestritten haben. Nun haben sie sich auf ein Mandat für die EU-Kommission geeinigt. Die soll ein neues Handelsabkommen mit den USA verhandeln. Der Auftrag bezieht sich allerdings nur auf die Zölle auf Industriegüter und keineswegs auf Agrarprodukte. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Nein, es geht nicht um amerikanische Chlorhühnchen und US-Hormonrindfleisch in europäischen Kühlregalen. Es geht nicht um einen zweiten Anlauf zu TTIP oder gar um ein TTIP-Light.
TTIP is in the freezer.
TTIP ist im Kühlschrank und wird nicht mehr aufgetaut.
The fact that TTIP is obsolete is explicitly mentioned in an article in the council decision.
Ein Freihandelsvertrag à la TTIP ist obsolet und es wird ihn nicht geben. So steht es im Beschluss des EU-Ministerrates, betonte heute EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, die die Anti-TTIP-Demonstrationen in Brüssel und mehreren europäischen Ländern noch genau in Erinnerung hat.
It has always been clear to us in the Commission that this is a completely new set of negotiations.
Für die EU-Kommission sei immer klar gewesen, dass es bei den künftigen Handelsgesprächen mit den USA um etwas ganz grundlegend Neues gehe. Chlorhühnchen, Hormonrinder und genmodifizierter Mais sind diesmal kein Thema, weil der gesamte Bereich der Agrarprodukte von vornherein ausgeklammert wird.
Well, agriculture will certainly not be part of these negotiations.
Vor allem für Frankreich, das ohnehin nichts von EU-Handelsgesprächen mit Donald Trump hält, sind Verhandlungen über Agrarprodukte ein absolutes Tabu. Malmström spricht wörtlich von roten Linien.
This is a red line for Europe and you will not find any mention of this in our mandate.
Im Verhandlungsprozess Beratungsmandat steht nichts von Agrarprodukten, fügt die Handelskommissarin hinzu. Auch Jean-Claude Juncker und Donald Trump seien sich bei ihrem Treffen im Weißen Haus im vergangenen Jahr einig gewesen, den Agrarsektor bei den neuen Handelsgesprächen auszuklammern.
This was discussed by the presidents in Washington and where they clearly agreed that that would not be part of the talks.
Doch ob ein Handelsabkommen, das sich ausschließlich auf die Zölle, Normen und Zulassungen von Industriegütern beschränkt, überhaupt eine Chance hat, vom US-Kongress ratifiziert zu werden, das ist fraglich. Offen ist auch, wann die EU-Handelsgespräche mit der Trump-Administration überhaupt beginnen.
So I don't have a date.
Sie habe noch kein Datum, werde aber versuchen, in diesem Punkt sehr bald Klarheit zu bekommen, kündigt Malmström an.
And see if we can have more clarity on when we can meet to have the first talk.
Die Bundesregierung hofft, dass die Handelsgespräche bald beginnen und diese Gespräche den US-Präsidenten davon abhalten, Schutzzölle auf die europäische Autoindustrie zu verhängen. Solange man mit der EU über den Abbau von Handelsbarrieren verhandle, gäbe es keine neuen Zölle, hatte Donald Trump im letzten Jahr Jean-Claude Juncker bei ihrem Treffen in Washington zugesagt.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Finnen gelten gemeinhin als die Nation mit den glücklichsten Menschen. Für sowas gibt es tatsächlich einen Weltglücksreport der Vereinten Nationen. Das erspart den Finnen allerdings nicht, politisch so gespalten zu sein wie viele andere Länder auch. Jedenfalls scheint darauf das Ergebnis der gestrigen Parlamentswahlen hinzudeuten. Die Sozialdemokratische Partei hat gewonnen und, wenn man so will, die rechtspopulistische Partei, die Finnen auch. Carsten Schmiester berichtet.
Das war knapp und zwar buchstäblich. Die Sozialdemokraten haben zwar die meisten Stimmen bekommen, zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder, aber ihre Freude ist getrübt, denn die populistische Partei Die Finnen hat nur 0,2 Prozentpunkte und einen Sitz im Parlament weniger. Während die bisher in einer Mitte-Rechts-Koalition regierende liberale Zentrumspartei für ihren harten Sparkurs abgestraft wurde und 18 Sitze verlor. Nur Platz 4 hinter der konservativen Nationalen Sammlungspartei. Der Tag danach gehört traditionell den Deutern und Denkern wie Jenny Karimäki von der Universität Turku. Das Wahlergebnis ist ein einziger Protest. Bei Wahlen ist es normal, dass gegen die Regierung protestiert wird, aber diesmal kam die Unzufriedenheit aus zwei Richtungen. Zum einen von den Linksgrünen und dann von der Finnenpartei. Mal sehen, ob die unter einen Hut zu bringen sind. Es sieht nicht danach aus. Antti Rinne, Chef der Sozialdemokraten, kann es sich angesichts der Kräfteverhältnisse zwar nicht leisten, irgendeine Zusammenarbeit auszuschließen. Er ist zu einer blockübergreifenden Koalition gezwungen, aber von den Finnen und ihrem Chef hält er wenig. Die Rhetorik von Jussi Halla-aho und die Werte seiner Partei unterscheiden sich erheblich von unseren. Es ist aber enorm wichtig, dass man gemeinsame Wertegrundlagen hat, wenn man über eine Regierung verhandelt. Während Halla-aho nach der für ihn erfolgreichen Wahl ganz neue Töne anschlägt, und seine Partei plötzlich nicht mehr rechts außen sieht. Was traditionelle Grundwerte angeht, ist die Finnenpartei ziemlich in der Mitte angesiedelt. Und es ist möglich, unsere Werte mit vielen anderen Politikrichtungen links und rechts zu verbinden. Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit allen, aber jetzt sind die anderen Parteien am Zug. Halla-aho hat Oberwasser, mehr als ihm viele Experten nach einer Spaltung und Radikalisierung seiner Partei zugetraut hatten. Für den Politikwissenschaftler Sami Borg waren die Finnen die größte Überraschung der langen Wahlnacht. Mehr noch. Die von Halla-aho geführte Partei war der zentrale Sieger. Es ist schon ungewöhnlich, dass sich die Partei in der letzten Wahlkampfphase so steigern konnte. Im Vergleich zu den vergangenen Wahlen hat sie allerdings 0,2 Prozentpunkte eingebüßt. Trotzdem halte ich Halla-ahos Finnen für die eigentlichen Gewinner. Jenny Karimäki widerspricht. Überraschung? Ja, aber Gewinner? Nein. Natürlich ist das ein Sieg für die Sozialdemokraten. Die Partei war schon lange nicht mehr so stark. Da aber die drei stärksten Parteien jeweils nur einen Sitz voneinander entfernt sind, haben die Sozialdemokraten kein starkes Mandat. Deshalb glaube ich, dass die Regierungsverhandlungen lange dauern werden. Womöglich bis nach der Europawahl, Ende Mai. Darauf tippen viele in Helsinki. Und hoffen gleichzeitig, dass eine neue Regierung spätestens zum Start der finnischen EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli steht. Die schwieriger würde, sollten die EU-kritischen Finnen dann mit an der Macht sein.
Im Sudan verschieben sich die Fronten fast täglich, seit am Donnerstag Präsident Omar al-Bashir abgesetzt worden ist. Nach 30 Jahren an der Staatsspitze und monatelangen Protesten gegen ihn. Die Macht hat daraufhin ein militärischer Übergangsrat übernommen. Aber den führte ein alter Vertrauter al-Bashirs an, dem Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Nach einem Tag räumt er seinen Posten für einen gemäßigteren General. Den Demonstranten reicht das alles nicht. Sie fordern eine zivile Regierung und haben dafür das Hauptquartier der Armee blockiert. Einzelheiten von Björn Blaschke.
Das sudanesische Militär hat versucht, Teile der Sitzblockade vor der Zentrale der Streitkräfte in der Hauptstadt Khartoum zu räumen. Die Soldaten wollten nach eigenen Angaben Barrieren abbauen und eine Straße für den Verkehr öffnen. Die Demonstranten blieben aber einfach, bis das Militär aufgab, vorläufig. Die Armee hat mehr Soldaten nahe der Sitzblockade zusammengezogen, angeblich um die Demonstranten zu schützen. Als das sudanesische Militär versuchte, die Sitzblockade zu räumen, zogen auch die Demonstrantenleute zusammen. Fernsehbilder zeigen, wie Menschen, Volk und Armee skandierend, zur Militärzentrale strömen, um das Sit-in zu verstärken. Offenbar sind sie einem Aufruf gefolgt. Die Organisatoren des Protestes, unter anderem ein Gewerkschaftsbündnis, hatten im Internet an ihre Unterstützer appelliert, die Errungenschaften der Revolution zu verteidigen. Abdelkader Ibrahim von der Nationalen Front für den Wandel sagte dem Sender Al-Hadath, er meine nicht, dass es zu Gewalt zwischen Demonstranten und Soldaten kommen werde. Ich glaube nicht, dass das Militär den Sitzstreik räumen wird, da sich das Militär in einem mutigen und klaren Schritt auf die Seite des Volkes gestellt hat, vom ersten Tag der Revolution an. Vergangenen Donnerstag hatte das sudanesische Militär Langzeitpräsident Omar al-Bashir abgesetzt. Der seither regierende Militärrat macht Zugeständnisse. So erklärte der Chef des Militärrates, das Regime von Bashir werde an der Wurzel herausgerissen. Bashirs Vertraute sollen in der künftigen Regierung des Landes keinen Platz haben. Außerdem erklärte der Sprecher des Militärrates, Shamsuddin Kibashi, der neue Kabinettschef werde ein von allen Parteien ausgesuchter Experte. Wir haben schon zuvor in all unseren Erklärungen gesagt, dass die Oppositionskräfte verantwortlich sind für die Ernennung des zivilen Regierungschefs und seines Kabinetts. Wir rufen sie dazu auf, sich zusammenzutun und eine geeinte Stimme zu haben, damit es nicht zu lange dauert, einen Regierungschef zu berufen und eine zivile Regierung zu bilden. Das Militär verkündete auch, dass der nächste Präsident des Sudan aus den Reihen der Streitkräfte kommen solle. Das wollen die Demonstranten jedoch nicht. Sie fordern eine komplette zivile Regierung.
Menschliche Organe in einer Maschine künstlich zu produzieren, das klingt eigentlich nach Science Fiction. Aber weit von der Realität ist es offenbar nicht entfernt. Zwar laufen Herzen und Nieren noch nicht vom Fließband, aber Forscher in Israel haben erstmals ein Herz aus menschlichem Gewebe im 3D-Drucker hergestellt. Der Prototyp soll etwa so groß sein wie ein Hasenherz und Tim Assmann erklärt uns, was es damit auf sich hat.
In einem feinen Strahl spritzt der Drucker Flüssigkeit in eine Form. Das Ergebnis ist hellrot, hat feine hellblaue Fäden und ungefähr die Größe einer Kirsche. So sieht es aus, das 3D-Kunstherz der Universität Tel Aviv. Der Molekularbiologe Tal Dvir hält den Behälter mit dem Herzen stolz hoch und spricht von nicht weniger als einem wissenschaftlichen Durchbruch. Zum ersten Mal wurde ein ganzes Herz mit Blutgefäßen und Zellen gedruckt, sagt Dvir.
So this is the first time that the whole heart with the blood vessels and cells is printed.
Das Mini-Herz aus dem 3D-Drucker hat nicht nur Blutgefäße, sondern sogar Herzkammern. Von der Größe her entspricht es ungefähr dem Herz eines Hasen, erklärt Forscher Tal Dvir. Man könne es auch mit dem Herzen eines menschlichen Fötus vergleichen. Sein Kollege Nadav Nur erläutert, zum ersten Mal haben wir Zellmaterial vom Menschen selbst drucken und damit die komplexe Zusammensetzung des Herzens nachbilden können. Bisher gelangen, soweit wir wissen, nur Drucke mit synthetischem Material oder Substanzen, die nicht vom Patienten stammten. Für den Druck verwendet wurde eine Art Biotinte aus Zellmaterial und Proteinen. Um die Tinte herzustellen, wird Patienten zunächst Fettgewebe entnommen, das zu Stammzellen umprogrammiert wird. Auf Basis von Proteinen wird außerdem eine Art Gel hergestellt, das zusammen mit dem Zellmaterial dann die Tinte für den 3D-Druck bildet. Schlagen kann das 3D-Kunstherz der Forscher aus Tel Aviv aber noch nicht. Die Zellen könnten sich noch nicht selbst synchron zusammenziehen, erklären die Experten. In den nächsten Stufen soll das Kunstherz nun im Labor lernen zu arbeiten und später dann in Tierversuchen getestet werden. Bis zu einer möglichen Transplantation in einen menschlichen Patienten werden noch Jahre vergehen, falls die Technologie sich überhaupt so weit durchsetzen sollte. Molekularbiologe Taldwir ist zuversichtlich. Ich schätze, in 10 Jahren wird es in allen Krankenhäusern Drucker geben, die Organe und Gewebe drucken, die dann transplantiert werden können. Das Fernziel der Forscher sind Kunstherzen aus dem 3D-Drucker, die passgenau für den jeweiligen Patienten entwickelt werden können. Damit ließe sich das Risiko minimieren, dass das neue Herz vom Körper abgestoßen wird. Auf Organspenden wäre die Medizin dann nicht mehr angewiesen.
Was für eine Zukunftsvision. Aus Tel Aviv war das Tim Aßmann zu dem Kunstherz, das Forscher in Israel mit einem 3D-Drucker hergestellt haben. Und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen, hoffentlich sonnigen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.